Ich hatte eingangs in dem Vorgespräch ja auch gesagt, ich mache schon sehr lange auch die normale Wirtschaftsmediation. Und ich bin zu dieser Wirtschaftsmediation gekommen, weil ich genau diesen Sachverhalt festgestellt habe. Die Beteiligten können nicht mehr sprechen und häufig liegt es einfach dran, mal zu vermitteln, aufzunehmen, neutral aufzunehmen, vielleicht auch mal Sachen zu sortieren und dann vielleicht auch proaktiv, das ist eine sehr proaktive Interpretation der Wirtschaftsmediation, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie es denn dann doch funktionieren könnte.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weig und begrüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um den Sanierungsmoderator oder das Verfahren der Sanierungsmoderation. Das ist ein neues Instrument im Insolvenz- und Sanierungsrecht, also in der Regelungsmaterie für Unternehmen, die in wirtschaftlicher, vor allen Dingen in finanzieller Schieflage sind. Sanierungsmoderation findet also im vorinsolvenzlichen Bereich statt, wenn also ein Unternehmen noch nicht pleite ist, aber absehbar, dass das passieren wird, wenn nichts passiert, also keine konkreten Gegenmaßnahmen getroffen werden. Es handelt sich um ein präventives, proaktives Vorgehen, bei dem der Schuldner, das Unternehmen, das in Schieflage ist, aktiv werden muss. Und das ist ein neues Verfahren. Der deutsche Gesetzgeber hat dazu im Jahre 2021 das StaRUG erlassen, das Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, über das wir hier im Podcast auch schon das ein oder andere Mal gesprochen haben. Heute habe ich mir dazu Rechtsanwalt Holger Blümle eingeladen, der allgemein als einer der ersten Sanierungsmoderatoren in Deutschland gilt, der dieses Verfahren angewendet hat und damit das neue Gesetz belebt hat. Herzlich willkommen, Holger Blümle.
Herzlich willkommen.
Herr Blümle, Sie sind Rechtsanwalt bei der Kanzlei Schulze und Braun, einer sehr renommierten insolvenzrechtlichen Kanzlei und auf dem Gebiet des Insolvenzrechts praktisch zu Hause. Wenn Sie uns kurz für den Anfang so Ihre klassische Tätigkeit, wie Sie es bisher durchgeführt haben, schildern können, als es das Gesetz noch nicht gab und auch noch nicht die Sanierungsmoderation, dann könnten wir so einen kurzen Einblick in die Tätigkeit des Insolvenzrechtlers und des Anwalts in wirtschaftlichen Problemlagen bekommen?
Also ich versuch's mal zumindest. Also ich meine, es ist natürlich ein sehr breites Tätigkeitsumfeld. Also ich bin seit über 20 Jahren im Bereich der Insolvenz vor insolvenzlichen Beratung tätig, im Wesentlichen als Insolvenzverwalter und bin da natürlich immer mit den, ich sage mal, Fällen am Ende der Kette einer unternehmerischen Krise tätig, werde im Regelfall durch die Gerichte eingeschaltet als Insolvenzverwalter, als vorläufiger Insolvenzverwalter und bin damit konfrontiert in großen, in kleinen Verfahren. Aber im Wesentlichen Spaß macht natürlich, sind die größeren Verfahren, wo Sie auch ein Unternehmen mal bekommen, das fortführbar ist und wo man sich dann schon fragt, wo kommt die Krise her? Das habe ich dann regelmäßig auch den Gerichten gegenüber in so einem Sachverständigengutachten zu berichten. Und da analysiert man natürlich schon, wo kommt es her? Und schon mit Blick auf die Sanierungsmoderation, es sind natürlich immer wirtschaftliche Schwierigkeiten. Ich sage immer, wo Insolvenz draufsteht, ist auch Insolvenz drin. Aber häufig haben sich diese Konflikte einfach zugespitzt, weil die Beteiligten einfach nicht mehr miteinander sprechen können. Ich sage jetzt mal, Rechtsanwälte miteinander sprechen, die dann natürlich immer auf die Rechtsdurchsetzung des einzelnen Mandanten pochen. Und dann ist am Ende das Tuch in der Mitte zerrissen und dann kommt der Insolvenzantrag. Das ist also die Ultima Ratio, die da letzten Endes kommt. Entweder der Gläubiger stellt den Antrag oder das Schuldnerunternehmen stellt es selbst, wobei die Schuldner selbst, die Geschäftsführer, regelmäßig natürlich so ein bisschen ein Problem haben, weil sie natürlich die Kontrolle aus der Hand geben. In diesem Fall komme dann ich dazu, bin zunächst als vorläufiger Insolvenzverwalter tätig und analysiere die Situation beziehungsweise führe zusammen mit dem Geschäftsführer das Unternehmen fort, prüfe da natürlich auch Sanierungsmöglichkeiten, gehe in dem Zusammenhang auch auf Gläubiger zu, prüfe, inwieweit gegebenenfalls das Unternehmen fortführbar ist. Und jetzt mal unterstellt, das Unternehmen hat einen Kernzweck oder eine Kernkompetenz, die erhaltungswürdig ist, dann gelingt es auch in der Insolvenz relativ häufig, hier auch zu sanieren. Das ist teilweise durch sogenannte Insolvenzpläne, teilweise aber auch durch Übertragung auf einen neuen Rechtsträger, sodass zumindest Unternehmen weitermachen kann, beziehungsweise auch Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und das heißt, Sanierung hat man auch vor diesem StaRUG schon gemacht, ob in der Insolvenz oder davor. Das ist also nichts ganz Neues.
Mhm. Das Neue, wenn ich das richtig verstanden habe, und wir hatten das hier im Podcast mit Lukas Flöter, einem Kollegen, besprochen. In der Insolvenz sieht jeder, also die Geschäftspartner und die Öffentlichkeit, wenn sie das wollen natürlich, dass dieses Unternehmen Probleme hat, Schwierigkeiten hat, den Kahn in Dreck gefahren hat sozusagen. Und vorinsolvenzig bedeutet, das ist noch unbekannt. Also die Situation ändert sich für Sie auch als Sanierungsberater, egal wann Sie dazukommen, dass sozusagen noch nicht alles verloren scheint. Und es muss der Schuldner losgehen und muss aktiv werden. Was ändert sich für Sie als Moderator, als Berater, wenn Sie da jetzt tätig werden, dass der Schuldner aktiv geworden ist und nicht, wie in der Insolvenz sozusagen, handeln musste oder gezwungen wurde?
Ich meine, ich hatte ja von diesem Kontrollverlust so ein bisschen gesprochen. Dadurch, dass der Schuldner, also man spricht über den Insolvenzschuldner, es ist meistens ein Geschäftsführer eines Unternehmens, der dann sagt, Menschenskinder, ich habe erkannt, es wird irgendwann, wird es eng. Ich kann vielleicht meine Löhne und Gehälter nicht mehr bezahlen. Ich bin auf verschiedene Gläubiger zugegangen, habe versucht, mit denen eine Lösung hinzubekommen. Und diesen Fall simuliert im Endeffekt das Staruk. Das Staruk sagt, du hast Möglichkeiten, geschützt zu werden als solches, wenn du aktiv dran gehst, dann gehst an das Gericht ran, zeigst es an, das Gericht kommt und sagt, naja, wen nehme ich denn? Also ähnlich beim Insolvenzantrag, nur deutlich davor, freiwillig dazu, es besteht eben noch keine Insolvenzantragspflicht, steht ein Recht, aber keine Pflicht. Mhm. Das Gericht sagt dann, ich bestelle jetzt jemand, der versucht, zum einen das Ganze mal zu analysieren, zum anderen auch auf die Beteiligten mal zuzugehen und den Geschäftsführer, beziehungsweise alle, es ist kein Mandat des Geschäftsführers, sondern alle zu unterstützen, damit sie dann doch eine Einigung herbeiführen. Und das entspricht aus meiner Sicht schon genau dem Fall, den ich vorweg dargestellt hatte. Häufig sprechen die Beteiligten einfach nicht mehr miteinander. Mhm. Ich meine, wenn das Unternehmen schon nicht mehr funktioniert, wenn das Unternehmen schon nicht mehr da ist, die Gläubiger bereits nicht mehr liefern, machen, tun, dann habe ich natürlich die Situation, dann ist der Karren so weit im Dreck, das bleibt häufig nichts anderes als ein Insolvenzantrag und gegebenenfalls dann daraus eben, wir wechseln den Reiter, das heißt vielleicht auch den Geschäftsführer, wir suchen einen anderen Investor oder wir müssen vielleicht auch stilllegen. Mhm. Aber wenn ich jetzt diesen positiven Fall mal nehme und genau den begleite die Sanierungsmoderation, es bekommt jemand einen Neutralen an die Hand, der letzten Endes das Ganze begleitet und fördert. Ich hatte eingangs in dem Vorgespräch ja auch gesagt, ich mache schon sehr lange auch die normale Wirtschaftsmediation. Mhm. Und ich bin zu dieser Wirtschaftsmediation gekommen, weil ich genau diesen Sachfall festgestellt habe. Die Beteiligten können nicht mehr sprechen und häufig liegt es einfach dran, mal zu vermitteln, aufzunehmen, neutral aufzunehmen, vielleicht auch mal Sachen zu sortieren und dann vielleicht auch proaktiv, das ist jetzt eine sehr proaktive Interpretation der Wirtschaftsmediation, einen Vorschlag zu unterbreiten, wie es denn dann doch funktionieren könnte. Genau diesen Punkt, der sich in der Praxis, also ähnlich der Wirtschaftsmediation, die ist ja auch noch nicht ganz so im Markt angekommen, wie sie ankommen könnte, proaktiv aufzugreifen, das ist der eigentliche Mehrwert, zu sagen, also wir versuchen es dann doch nochmal. Und ich habe jetzt den ersten, bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich die erste Sanierungsmoderation ist, aber einen Fall gab, der genau darauf fußte. Ich kann jetzt natürlich leider, das ist das Problem.
Lassen Sie uns ganz kurz ein bisschen noch ja. bei dem Einstiegswinkel verharren, weil der Gesetzgeber hat das ja auch als Moderation bezeichnet und bewusst auch nicht als Mediation. Ob schon die Mediation ja mit dem Mediationsgesetz 2012 so eine allgemeine Förderungsgesetz bekommen hat. Und Sie sagten auch schon, und dahin zielt ja auch der ganze Podcast, auch das Thema Mediation da in Fokus zu nehmen, dass Sie da nicht zufällig jetzt Sanierungsmoderator geworden sind, sondern schon seit Jahren aktiver Mediator in Wirtschaftsfragen tätig sind. Was ist sozusagen da geschehen, als das Staruk erlassen wurde? Ist so ein Wandel im Verständnis der Problemlösung entstanden, dass da jetzt frühzeitiger ein Instrument angelegt werden kann, bei dem Sie stärker moderieren können, wo die Problemlage vielleicht noch nicht so verfahren ist, aber es dennoch jemanden braucht, der dort vermittelt? Und klassische Mediationsfrage: Wenn der Schuldner hier aktiv werden kann mit der Sanierungsmoderation, was bedeutet das für Sie als neutraler, unabhängiger Vermittler? Mal noch losgelöst von dem konkreten Fall, auf den wir dann also unbedingt zu sprechen kommen müssen, soweit das natürlich geht.
Also es ist aus meiner Sicht, weil Sie sagen, dieses Umdenken hat ein Umdenken stattgefunden. Es ist ein sukzessives Umdenken, beginnend schon in der Konkursordnung. Durch die Insolvenzordnung ist schon die Sanierung deutlich stärker auch in den Vordergrund gerückt worden. Insolvenzpläne, Eigenverwaltung, die gab es auch zum Zeitpunkt da schon. Das heißt, der Schuldner kann sich selber verwalten als solches, selbst eine Lösung herbeiführen, wird dann nur überwacht. Und die konsequente Fortführung ist das ESUG gewesen, was nochmal deutlich stärker die Eigenverwaltung in den Vordergrund gerückt hat. Das war 2012-13. Und das hat im Markt auch nach zunächst anfänglichen Schwierigkeiten, wo man gesagt hat, wir machen den Bock zum Gärtner, der Schuldner verwaltet sich selbst, wie kann man das tun?
Genau, der hat auch bewiesen, dass er es nicht kann. Also die klassische Fehler. Sichtweise, ne? Der hat sich eigentlich schuldig gemacht. Den Schuldigen können wir doch jetzt nicht.
Genau so ist es. Dieser Bock zum Gärtner, das war für mich ein geflügeltes Wort, wo ich dann gesagt habe, ja, das macht natürlich Sinn. Es kann nicht jeder, es darf auch nicht jeder. Es sind bestimmte Voraussetzungen. Aber das wurde nochmal in der Praxis, beginnend 2012, 2013, nochmal deutlich stärker in den Vordergrund gerückt. Der Schuldner darf das, muss ich einen insolvenzrechtlich kundigen Menschen zur Seite nehmen, der letzten Endes die Pflichten des eigenen Insolvenzverwalters irgendwo wahrnimmt und dafür sorgt, dass da alles mit rechten Dingen zugeht. Und da bin ich häufig auch, also entweder in der Eigenverwaltung, das heißt in der Beratung des Schuldners, beziehungsweise in der Umsetzung tätig, oder aber auch von der anderen Seite als gerichtlich bestellter Überwacher, der letzten Endes da drauf guckt. Das ist der sogenannte Sachwalter. Und insoweit ist diese Fortentwicklung kommend aus der europäischen Gesetzgebung, die ja deutlich stärker, USA ist auch Chapter 11-Verfahren, was ja sehr stark auf die Sanierung Schuldnerschutz ausgerichtet ist. Das hat immer stärker Fuß gefasst, auch in der Europäischen Union beziehungsweise in europäischen Ländern. Und es gab dann eine Richtlinie, die letzten Endes Deutschland quasi gezwungen hat, auch da nochmal eine gesetzliche Grundlage zu schaffen, die einfach auf Sanierung für den Schuldner als Sanierungsmechanismus ausgerichtet ist. Ein schuldnergetragenes Thema, was eben nicht die Insolvenz ist, was nicht diesen schlechten Beigeschmack der Insolvenz hat. Weil heutzutage, Sie könnten das alles auch im Insolvenzverfahren machen. Kein Problem. Nur viele ziehen sich einfach zurück, wenn es heißt, Insolvenz, schwierig. So, und soweit ist es für mich eine konsequente Fortentwicklung, ein stetes nach vorne, immer weiter weg von der konkreten Krise in die strategische Krise, in die Unternehmensliquiditätskrise rein und immer mehr dahin auch, dass der Schuldner sich selber sanieren können sollte. Und genau da setzt das Staruk dann an und sagt, vorgeschaltet, in Anführungszeichen vorgeschaltet, es ist nicht wirklich korrekt, aber wenn noch keine Insolvenzreife da ist, soll der Schuldner die Möglichkeit haben, auch Mechanismen, gerichtlich geregelte Mechanismen, überwachte Mechanismen haben, die letztlich ihm ein geordnetes Kommunizieren mit den Gläubigern ermöglichen soll. Da ist die Sanierungsmoderation wirklich nur eine Kommunikation, eine Hilfe. Dann gibt es das sogenannte Restrukturierungsverfahren, wo sie auch, ich sage es mal, auch noch außerhalb eines Insolvenzverfahrens auch Abstimmungen vornehmen können. Sie können majorisieren, sie können Gruppen bilden, also eher wie so ein Plan im Vorfeld. Wir sprechen ja heute über die Sanierungsmoderation. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, das ist ganz am Anfang, wo der Schuldner die Situation sieht, ich habe da ein Problem, das droht zu kommen. Ich sehe, ich kriege es mit meinen Gläubigern, mit denen ich außergerichtlich schon gesprochen habe, vielleicht nicht hin. Und sagt dann, okay, also ich brauche jetzt vielleicht die gerichtliche Hilfe, weil die Gläubiger mir das nicht zutrauen. Ich brauche einen Neutralen. Und diesen Neutralen bekommt man dann, wenn man an das Restrukturierungsgericht rangeht, einen Antrag oder eine Anzeige macht, Sanierungsmoderation. Ich kann das auch vorschlagen, also auch Personen vorschlagen. Wer ist das im Regelfall? Das sind im Regelfall wahrscheinlich Menschen, weil das Restrukturierungsgericht zu 100% eigentlich in der Umsetzung, muss es nicht, aber in der Umsetzung dem Insolvenzgericht entspricht. Ja. Die meisten haben das Insolvenzgericht und dann einfach parallel ein sogenanntes Restrukturierungsgericht, was nochmal deutlich konzentrierter auf die Bundesländer ist. Es gibt in Baden-Württemberg zum Beispiel, haben wir zwei Restrukturierungsgerichte, die dann für komplett Baden-Württemberg zuständig sind. In meinem Fall ist es mein, in Anführungszeichen, Insolvenzrichter, der auch Restrukturierungsrichter ist. Der sagt natürlich, der kann die Insolvenz, der kann die Krise. Bei mir nimmt er mich, denke ich, auch gerne, weil ich die Wirtschaftsmediation dann auch noch gemacht habe und sagt, hören Sie zu, Herr Blümle, alles gut, alles schön. Gehen Sie da mal rein. In meinem konkreten Fall hat ein Kollege aus...
Warten Sie, ganz nochmal, ich will es ein bisschen entschleunigen, weil ich die Vermutung habe, dass auch... Sie, wie Sie da aufgenommen werden, ne? Sowohl bei den Schuldnern, die da schon mal aktiv geworden sind, im Gegensatz vielleicht beim Insolvenzverfahren als auch bei den Gläubigern ja eine ganz andere Rolle haben und auch eine ganz anderes Instrumentarium mitbringen. Ja. Und viel stärker auch wahrscheinlich wie ein klassischer Mediator auf die Freiwilligkeit und auf die Eigeninitiative und Bereitschaft der Beteiligten angewiesen sind, als vielleicht in der Insolvenz, wo ja doch ein höheres Maß an Notwendigkeit oder sogar auch Zwang dabei ist, da muss ich mitmachen, da kann ich gar nicht raus oder ich wäre gar nicht gefragt.
Genau.
Was heißt das für Sie? Erschwert das Ihre Arbeit? Sie haben ja jetzt auch die praktischen Erfahrungen gemacht. Oder ist es ein erleichterndes Arbeiten?
Also es ist also erschwerend insoweit, weil ich natürlich als Insolvenzverwalter gewohnt bin, auch Entscheidungen zu treffen. Ich kann Entscheidungen treffen, ich kann Leute zwingen, ich kann majorisieren, ich kann die Sanierung quasi geleiten, einen Rahmen geben. Der Sanierungsmoderator ist natürlich deutlich von der Machtfülle eine ganz andere. Aber dadurch, dass man die Wirtschaftsmediation, da fragen Sie im Vorfeld an, ich hätte da jemand, macht ihr mit und sagt ihr, nein, 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 habe ich keine Lust. Ich kann es schon eigentlich erzwingen. Ich kann einen Antrag stellen, erzwinge dann quasi eine Mediation in Anführungszeichen. Also es variiert jetzt die Moderation zur Mediation. Also ich würde jetzt da mal gar nicht differenzieren. Also ich kann es erzwingen, dann ist jemand da. Aber auch dann kann ich jetzt auf die Gläubiger zugehen, kann sagen, hallo, hier bin ich. Ich bin neutral, Gericht hat mich eingesetzt. In dem Fall soll ich die Moderation übernehmen. Wie stellt sich denn für Sie das Ganze dar? In meinem Fall war es so, dass alle Beteiligten natürlich überhaupt noch nie Kontakt hatten mit einem Sanierungsmoderator. A, unsicher waren, B, aber natürlich auch so ein bisschen die Machtfülle nicht kam. Das heißt, es war sehr viel Aufklärung. Was kann ich denn, was darf ich denn, wie muss ich mich denn verhalten? Kann ich jetzt majorisiert werden?
Kannten die Sie als Insolvenzrechtler und als Anwalt schon?
Teils, teils. Also ich hatte teilweise Beteiligte, die mich natürlich als Insolvenzverwalter in anderen Fällen kannten. Aber im Wesentlichen meinte ich jetzt eigentlich, die waren mit der Materie Sanierungsmoderation
in der Rolle sind
nicht die Firmen. Die hatten von Rechtsdruck, also es waren in dem Fall eigentlich nur Bankenbeteiligte. Die hatten zwar vom Starhub was gehört, haben auch auf den Restrukturierungsrahmen, da haben sie sich schulen lassen. Teilweise waren es kleinere Beteiligte, die das noch gar nicht gehört hatten. Da ist natürlich sehr viel Aufklärungsarbeit, was mir sehr viel Spaß gemacht hat, muss ich sagen. Also einfach aufklären, mitnehmen und damit natürlich auch mit dieser Funktion kann ich die Leute an der Hand nehmen. Also das ist natürlich die Kunst des Mediators, Leute an der Hand zu nehmen, mitzunehmen. Und bei meinem Fall, wie gesagt, ich kann leider nicht ins Detail gehen, groß, klein, dick, dünn, es sind
völlig okay.
Geheimverfahren, das ist leider so. Deswegen sieht man die Sachen auch relativ selten. Aber es war eine gute Möglichkeit zu sagen, man geht auf die Leute zu, erläutert es und lässt sich mal die Sicht der Dinge schildern. Woran hat es denn außergerichtlich gescheitert, dass man da nicht zueinander gefunden hat? Und es war dann erstaunlich, dass von den Beteiligten ein oder zwei einfach Missverständnisse hatten, was denn da gemeint war. Also ich habe abgeholt beim Schuldner, wie stellt er sich's vor? Auf der anderen Seite, wie verstehen es die Beteiligten? Und da war, wie ich es geschildert hatte, die Beteiligten sprechen nicht mehr miteinander oder sprechen einander vorbei. Und da war einfach, man konnte relativ schnell auch schärfen, was denn gemeint war. Dann hat man gesagt, na, so wollte ich es nicht. Die nächste Frage ist dann natürlich, wie könnten Sie sich's vorstellen? Ja. Dann beginnt dieses Klick-Klapp-Verfahren.
Also klassische Einzelgespräche war sozusagen der Auftakt.
Genau, genau. Das waren klassische Einzelgespräche, die der Auftakt waren und die natürlich denjenigen qua der neutralen Position, die ich wahrnehme, das habe ich natürlich herausgestellt, es ist nur neutral, ich bin nicht für den Schuldner tätig, sondern ich bin neutral im Sinne der Förderung einer Einigung tätig. Und das hat schon Tür und Tor geöffnet, das muss man sagen. Wenn dann erstmal so die erste Mauer eingerissen ist, dann waren die Leute schon relativ gut auch einzubinden und abzuholen, wo denn eine Einigungsfläche bei ihnen besteht. Das habe ich dann, also wie gesagt, gespiegelt auf die andere Seite wieder und man hat dann relativ schnell, so muss ich es wirklich vorstellen, Sie haben jetzt im Bild einen Sitzkreis, so kann man sagen, ich gehe zum einen hin, nehme mal mit, gehe dann wieder in die Mitte, präsentiere es wieder und dieses Kommunizieren, Transportieren von Einigungsmöglichkeiten, aber gegebenenfalls auch Vorschläge. Also in dem Fall war es dann konkret so, dass ich gesagt habe, ist halt doch gar nicht so weit auseinander. Also wenn man das rechtsrum machen würde, dann könnte man doch linksrum, wäre das. Ja, das könnten wir uns vorstellen. Also es ist die klassische wirklich Mediationstätigkeit, etwas proaktiver vielleicht, aber halt neutral.
In der Sanierungsmoderation, wenn ich das Gesetz so richtig im Kopf habe, ist für den Schuldner klar, ich bin ein paar Monaten, ein, zwei Jahren bin ich pleite, wenn nichts geschieht. Das ist, glaube ich, die Ausgangssituation. Ist das in der Regel, oder bei dem Fall vielleicht, oder ist das in der Regel dem Gläubiger auch bekannt, oder tauchen Sie sozusagen dann als Sanierungsmoderator auf und der Gläubiger fällt erstmal aus allen Wolken?
Also im konkreten Fall war das schon so, dass man ja im Vorfeld gesprochen hatte und diese, ich sag's mal, klassische Insolvenzsituation, alle Beteiligten stehen ihre Forderungen fällig, warum auch immer, die hat man schon vermieden. Also das heißt also, die Banken wollten das nicht momentan nicht auf die Spitze treiben, waren aber auch nicht in einer Einigungssituation unterwegs. Das heißt, in dem konkreten Fall war es allen Beteiligten klar, Schuldner in Krise. Und auf der Basis dieser Situation ist die Einigungsfläche entstanden. Das heißt also, der eine hat, und das muss man natürlich als Insolvenzrechtler jetzt vielleicht auch lesen, der eine hat da ein Problem, weil seine Sicherheiten vielleicht nicht ganz so ausgestaltet sind, wie sie sein sollten. Der andere hat hier ein Problem, weil er sagt, naja, die ganzen Sicherheiten gehen weg, damit habe ich keine weitere Chance. Also dann muss ich, und das zu transportieren, zusammenzufassen, zu analysieren und ich sage mal, eine Einigungsfläche zuzuführen. Das ist, denke ich, die Kunst an der Stelle. Mhm. Aber die Initialzündung ist natürlich, die geht vom Schuldner aus. Also der Gläubiger kann nicht kommen, kann sagen, also macht doch bitte eine Sanierungsmoderation, das kann er anregen. Der Schuldner muss es wollen. Mhm. Und damit ist von der Situation der Schuldner auch, der signalisiert schon, ich bin da schon kooperativ, ich will es nicht mit Gewalt durchsetzen, weil das geht in diesem Verfahren nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist der Unterschied. Das ist von allen Beteiligten klar, der Sanierungsmoderator ist neutral. Es ist Schuldner initiiert, der will sich einigen, der sucht eine Lösung für alle Beteiligten, die allen Beteiligten gerecht wird. Die Frage ist, wo ist die Grenze? Mhm. Wie weit kann man gehen?
Und ist es, also ich nehme mehrere Dinge raus. Einmal, es ist wahrscheinlich in solchen Fällen mit Einzelgesprächen schon der Großteil der Arbeit getan. Es kommt gar nicht so sehr darauf an, alle an einen Tisch zu bekommen, der irgendwo in einem Raum auch steht.
Das könnte am Ende der Fall sein, aber ich glaube, diese Sanierungsmoderation lebt, also das ist jetzt mein Bauchgefühl, ausgehend aus dem Fall, lebt sehr von Einzelgesprächen, lebt sehr von Vertrauen, lebt sehr von der Neutralität und auch der Situation, die Sanierungsmoderation auch vorsieht, dass man einen gerichtlich bestätigten Vergleich erschließen kann, der dann natürlich auch allen Beteiligten irgendwo Sicherheit gibt. Denn sie haben ja normalerweise, wenn sie sich außergerichtlich einigen, da fließen Beträge, dann und es kommt nicht zu einer nachhaltigen Sanierung des Schuldners mit einem nachfolgenden Insolvenzantrag, schon die Situation, dass natürlich dann der Insolvenzverwalter kommt und sagt, naja, das habt ihr euch schön geeinigt, aber alle anderen habt ihr vielleicht mit einbezogen und ich hätte ganz gerne das Geld zurück, das gehen wir wieder in die große Kasse rein und verteilen es um. Das ist ja die Situation des Insolvenzverwalters.
Weil die Sanierungsmoderation ist nur für also man kann auswählen, mit wem man sich da moderieren lässt. Man muss nicht alle Schuldner nehmen. Ne?
Das ist der Gegenstand des Bestaruk, dass ich nicht, also Insolvenz ist alle gleich als Grundlage. Ja. Und das Staruk, ich kann mir die Passivseite angucken, kann sagen, also ich gehe jetzt auf bestimmte Gläubigergruppen zu. Den Rest kann ich vielleicht darstellen. Ich brauche die Lieferanten vielleicht. Ich muss nur die Finanzgläubiger in irgendeiner Form regulieren. Und ich glaube, das sind die wesentlichen Ansatzpunkte, zu sagen, da habe ich was fällig wird, was irgendwann fällig wird, wo jemand raus will aus einem Bankenkreis, aus einer größeren Finanzierung raus will und damit würde die Gesamtfinanzierung platzen als Beispiel. Ja. Das haben wir ja häufig so. Und ich glaube, das sind die wesentlichen Ansatzpunkte für Staruk. Es setzt auf eine Einigung derer, die betroffen sind, aber das kann eine Teilgruppe der Gläubiger sein. Mhm.
Wenn ich mir vorstelle, dass so die Einzelgespräche, Sie von einer Seite Aufklärungsarbeit und auch ein Stück weit Realitätscheck reinbringen, sagen, okay, da müssen Sie angehen. Und beim Gläubiger auch, ja, Sie werden mehr verlieren, wenn Sie da jetzt nicht mitmachen, als wenn Sie da jetzt hier sich mit moderieren lassen und da auf das Ziel der Sanierungsmoderation da eine Einigung hinzubekommen. Von der Materie her und eine klassische Mediationsfrage. Sie müssen sich mit der Materie auskennen. Ne? Also Sie sind sozusagen in Wirtschaftsfragen können Sie nicht einfach nur moderieren als Sanierungsmoderator, sondern Sie müssen Bilanzen lesen können, Sie müssen Finanzläufe, Finanzströme kennen. Das ist ja für den klassischen Moderator oder den klassischen Mediator ja so eine, ja, vielleicht theoretische, aber auch praktische Frage, kann ich das mediieren? Also was ist die Kernleistung der Mediatoren und Moderatoren? Wie würden Sie das sagen, ne? Als ausgebildeter Mediator und als Insolvenzverwalter und Restrukturierer, was ist die Kernkompetenz der Sanierungsmoderation? Was braucht man als, ja, als Kompetenzprofil?
Also Kompetenz, also man muss sehr kommunikativ sein. Das hat nun jeder Mediator. Man muss aufnehmen können, verstehen können, vereinfachen können, runterbrechen können, lösungsorientiert sein. Wir haben sicherlich diese Kommunikationssituation in alle Richtungen, ein gewisses Gefühl dafür, wer braucht denn was, warum. Und da kommen wir schon in die Fachkompetenz dann wieder rein. Die Fachkompetenz ist in dem Fall natürlich schon, wir sind rein wirtschaftlich. Und ich glaube, wenn jetzt der normale Mediator kommt, der Familienmediation zum Beispiel macht, Scheidungsfälle in irgendeiner Form, dann denke ich, ist es da häufig so, dass man vielleicht nicht so ganz im Fach sein muss, im Familienrecht. Aber wenn der kommt, dann hätte er dieses Vertrauen, was es in dem Fall bedarf bei den Beteiligten. Das sind alles Wirtschaftsleute, die sind nur gewohnt, Zahlen zu sprechen. Die brauchen auch einen Unterbau, die brauchen auch ein Verständnis. Und wenn ich da, sag mal, falsch angehe und sage, sprechen Sie doch mal miteinander. Ja, nee, haben wir doch schon. Also dieses einfach aufgreifen und zu sagen, die Kommunikation wieder anzugehen, ich glaube, das reicht nicht. Ja. Ich glaube, das Verstehen kann Ihre Position verstehen, kann nachvollziehen, aber haben Sie denn schon mal daran gedacht? Ich glaube, das ist wichtig. Und in dem Fall ist es ja auch so, dass man zwar vorschlagen kann, also wenn jetzt der normale Familienmediator käme, der könnte schon vorgeschlagen werden als Person. Das kann er vielleicht auch von seiner Qualifikation her, aber das Gericht bestellt. Und das Gericht ist im Wesentlichen ein insolvenzrechtlich, restrukturierungsrechtlich orientiertes Gericht. Also im Wesentlichen sind ja die, fast bundesweit kann man ja sagen, die Restrukturierungsgerichte, an die so ein Fall zu wenden ist, identisch mit den Insolvenzgerichten. Die haben ein anderes Label bekommen, sind auch meist mit Insolvenzrechtlern besetzt. Dementsprechend glaube ich, dass es für die normalen Mediatoren schwer werden wird, sondern dass im Regelfall, das haben die Gerichte auch relativ klar durchblicken lassen, sie aus ihrem Kreis der insolvenzrechtlich erfahrenen Beteiligten auswählen werden, weil sie auch das Vertrauen haben, dass da eine gewisse Neutralität da ist. Und ich glaube, diese Neutralität, und in meinem Fall war es so, wir haben es ja bereits angesprochen, so, dass mich bestimmte Beteiligte natürlich auch schon kannten. So nach dem Motto, der benimmt sich ordentlich, das ist in Ordnung, darauf kann ich das Vertrauen haben. Und deswegen Kernkompetenz, kommunikativ, es muss Vertrauen da sein, es muss Lösungsorientierung da sein, es muss aber auch Fachorientierung da sein. Ich glaube, das kann man so auch wirklich zusammenfassen.
Ja, so wie der Familienmediator halt Familiendynamiken kennen muss, muss der Sanierungsmoderator Unternehmensdynamiken, Finanzdynamiken kennenlernen. Also, oder
vielleicht sogar ein bisschen weiter blicken können, was passiert denn, wenn das jetzt nicht funktioniert? Was passiert denn dann insolvenzrechtlich? Ja. Und also bei mir war konkret die Aussage, wenn ich jetzt Insolvenzverwalter wäre, ich kann es ja zitieren, wenn ich jetzt Insolvenzverwalter wäre und mir Ihre Sicherheit angucken, dann hätte ich da schon meine Bedenken. Und das weicht natürlich dann schon mal eine Position auf, ohne das jetzt rechtlich in der Tiefe geprüft zu haben. Aber ich kann natürlich frei von der Leber weg, wenn mich derjenige schon als Insolvenzverwalter erlebt hat, kann ich natürlich schon sagen, also das will ich mir schon noch mal angucken. Also
Also ich kann mir auch gut vorstellen, das ist eine Form der Beratung, mit wem müssen Sie ins Gespräch gehen? Oder weiß oder glauben Sie, dass die Sanierungswilligen, die also den Antrag beim Gericht stellen, ich will einen Sanierungsmoderator, weil ich eine Sanierungsmoderation als Verfahren jetzt benötige, wissen die schon, mit wem die konkret reden müssen? Oder ist die Auswahl auch in Form einer Beratung und Klärung mit dem Sanierungsmoderator dann erst durchzuführen?
Also ich glaube schon, dass die wissen, mit wem sie reden müssen. Also es steht ja auch in so einem Fall, ist das Erste ja nicht blind auf die Gläubiger zuzugehen und sagen, hör mal zu, was ist denn da eigentlich? Sondern da ist ja etwas vorgetragen im Antrag, wir haben die und die Probleme, dann holt man sich die Informationen, guckt sich eben diese Buchhaltung, diese Bilanz mal an, sagt, ja, okay. Und da hat man natürlich schon eine gewisse Brille drauf. Und dann kann ich natürlich an diejenigen kommen und vervollständige mir den Fall, nämlich die weitere Sicht. Und insoweit habe ich da natürlich als Mediator, und das genieße ich regelmäßig, natürlich einen großen Informationsvorsprung. Denn ich kenne die Positionen der anderen Gläubiger, die kennen nicht alle Gläubiger. Die Kunst ist es dann, denke ich, das zusammenzuführen und so auszugestalten. Also so interpretiere ich jetzt Mediation auch. Ja. Aber auch diese Moderation als nicht eine passive Moderation im Sinne von, ich nehme auf und spiele den Ball weiter, sondern auch im Sinne von, und da kommt die Fachkompetenz rein, eines Ausrichtens, eines Würdigens und eines Ausrichtens auf eine Lösung, die unter vielleicht nachfolgenden Gesichtspunkten für alle Beteiligten eine gangbare Lösung ist. Also wo jeder noch mit kann. Und ich glaube, da gehört natürlich schon wirklich viel Erfahrung dazu an der Stelle. Ich mache seit 20 Jahren, mache ich Insolvenzberatung, Restrukturierung und Insolvenzverwaltung. Das heißt, also ich habe sehr viel gesehen, auch Branchen gesehen. Es gehört vielleicht auch so ein bisschen Branchenkenntnis dazu.
Ja, also klingt auch nach einer Verhandlungshilfe mit dem Auftrag von allen Seiten, eine Einigung zu ermöglichen und dann eben auch zu gucken, gibt es überhaupt Einigungsspielräume, lohnt sich das Zusammensetzen. Herr Blümle, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Jetzt würde ich noch so ein bisschen die schwierige Übung mit Ihnen durchführen, in die Zukunft zu schauen. Was meinen Sie, wird das Staruk ein Renner werden?
Also wenn man momentan mal analysiert, wir haben jetzt ein Jahr Staruk hinter uns. Die Fälle sind, das sind glaube ich 20 Fälle insgesamt. Es gab neulich eine Studie, 5 Sanierungsmoderationsfälle. Das ist natürlich auf die Bundesrepublik Deutschland gerechnet, ein Nichts. So, jetzt haben wir momentan natürlich eine etwas atypische Situation. Das heißt also die Kombination aus einem neuen Restrukturierungsverfahren in Kombination mit einer Corona- oder Pandemie-Situation, in der natürlich auch die Insolvenzfälle deutlich rückläufig sind und die Wirtschaft gestopft ist mit Geld. So muss man es ja zusammenfassen. Da kann man es natürlich schwer beurteilen. Aber ich glaube, dass es noch nicht nach einer anfänglichen Euphorie, ich kann aus dem Nähkästchen plaudern, wir haben als Kanzlei den ersten Staruk-Kommentar herausgebracht, wo ich auch die Sanierungsmoderation im Übrigen kommentiere und auch das Strukturierungsbeauftragte kommentiere. Wir dachten eigentlich auch, dass diese Chance deutlich stärker genutzt werden wird und man dadurch frühzeitig in Sanierungsfälle reinkommt, wo man sagen muss, da besteht auch noch die Chance, da muss ich nur die Scherben aufkehren, da kann ich noch mitgestalten, da kann ich wirtschaftlich gestalten. Deswegen ist es momentan aus meiner Sicht schwer zu beurteilen, aber nach den Fällen hat sich es noch nicht durchgesetzt, weil einfach die Fälle auch, denke ich, nicht da sind. Es könnte vielleicht im Nachgang, wenn jetzt wieder so die Krisensituation mal wirklich, also das ist meine Meinung, wir befinden uns ja momentan eigentlich eher unter einer Glocke, einer Schutzglocke, die Realität so ein bisschen abhält. Und wenn man diese Glocke mal beseitigt und sagt, dann die Realität schlägt mal wieder, dann glaube ich, dass es schon so ist, dass Restrukturierungsverfahren, also ähnlich wie die ESUG-Verfahren oder Eigenverwaltungsverfahren, durchaus stärker genutzt werden würden. Ich würde allerdings immer drum werben müssen, ich sehe also als Mediator schon Jahrzehnte eigentlich, die Situation, dass diese aktive Gestaltung in der Sanierungsmoderation und diese häufigen Missverständnisse zu riesigen Problemen führen, die man zu diesem Zeitpunkt nach meinem Dafürhalten, wenn ich jetzt mal meine Insolvenzverfahren nehme, ich würde jetzt mal sagen, das sind sicherlich 20% wären einzufangen gewesen, ja, lass mal 15% sein, vielleicht etwas hochgegriffen, aber wären einzufangen gewesen, wenn man jemand gehabt hätte, der neutral mal mit den Beteiligten spricht und neutral versucht, eine Lösung auszuarbeiten. Immer mit dem Fokus einer Insolvenzvermeidung beziehungsweise auch Folgen einer negativen Situation dort zu vermeiden. Und aber ich glaube, da ist eine Möglichkeit, aber es wird zu wenig genutzt und es ist, glaube ich, auch zu wenig präsent. Deswegen vielen Dank für den Podcast, dass man auch mal in der Stelle vielleicht etwas breiter darüber sprechen kann.
Ja, ich glaube, es ist ja eine kontraintuitive Situation auch so, wenn 2 Jahre oder so ein bisschen absehbar, dass es Schwierigkeiten gibt, ist ja noch viel Spielraum für Hoffnung da, dass es sich abwenden lässt. Also dann aktiv zu werden, ich glaube auch auf den Seiten der Unternehmenslenker, die diesen Antrag stellen müssen, braucht es also Aufklärung über das Instrument und die Chancen und die Möglichkeiten für das Instrument, dass man als Unternehmenslenkerin dann auch aktiv wird und sagt, okay, ja, das kann ich angehen. Da kann ich mit einer neutralen Person, die wohlgesonnen ist, Leute ansprechen, die ich jetzt momentan nicht so gerne Freitag im Terminkalender drin habe, sondern da brauche ich Hilfe, da brauche ich eine Vermittlungsperson.
Ja, das sind ja normalerweise festgefahrene außergerichtliche Sanierungsversuche, wo ich anspreche oder ich sage jetzt mal dann auch noch nicht beraten anspreche und vielleicht auch die Mechanismen nicht kenne, die ich da lostrete. Und das ist die Chance, das nochmal einzufangen, nochmal zusammenzuführen, mit einer guten Lösungsmöglichkeit auch vielleicht durchzudringen und die Chance zu bekommen, nochmal durchzustarten. Ich glaube, das ist ein ganz gutes Mittel auch mit der Moderation, mit der Mediation, das man einfach nutzen muss. Aber Tendenz lehrt einfach in der Praxis, es wird viel zu selten einfach dieser Kontrollverlust akzeptiert, wo ich sage, ich gebe mich mal in fremde Hände und lasse da mal irgendetwas tun.
Und abschließend noch die Frage zum Thema Fehlerbetrachtung. Hatten Sie den Eindruck, auch in dem einen Beispiel, auch wenn das jetzt keine große Basisrate ist und wir da vielleicht keine generelle Schlussfolgerung daraus ziehen können, aber dass die Beteiligten nicht so sehr in dem Modus geguckt haben, da wo es Schieflage gibt, da hat jemand was falsch gemacht, da hat jemand schuldig gemacht, hat jedes Vertrauen in seriöse Unternehmensentwicklung verloren, sondern das war allen irgendwie klar, okay, hier machen wir jetzt eine Korrektur und das ist okay für uns. Also ist es so ein Baustein, der ja so in der Fehlerbetrachtung da zu einer Veränderung führen soll, wie das mit dem Starhawk ja auch angedacht war, so eine eher angelsächsische Unternehmensvision.
Das glaube ich, ist die Umdenke, die wirklich seit Jahren erfolgt, auch weg von hin dieser klassisch deutschen Sicht. Du hast was falsch gemacht und du stellst Insolvenzantrag und nimmst dir dann den Strick, was man ja früher hatte oder irgendwie was.
Auf jeden Fall nie wieder einen Kredit. Kriegt nie wieder Geld.
Ich war nicht ehrenhaft, ich habe das nicht getan, sondern ich glaube, die Akzeptanz, dass mal was falsch laufen kann oder dass ich von Aufträgen abhängig bin, die dann nicht mehr kommen oder ein Kunde nicht bezahlt oder ein Auftrag einfach nicht funktioniert. Ich glaube, das ist schon da und das sehe ich auch in der Stimmung in den Insolvenzverfahren, dass die Stimmung nicht mehr ganz so aufgeheizt manchmal ist. Von der anderen Sicht ist es aber auch so, mittlerweile ist die Erwartung, die ein Schuldner hat, wenn er so jemand bekommt, dass der sich auch um die Sanierung kümmern muss. Und also der muss gefälligst hauptsächlich für die Sanierung arbeiten. Diese Erwartungshaltung, die ist schon erheblich, das muss man schon sagen. Also da hat ein Umdenken von beiden Seiten, also von Gläubigerseite, von Schuldnerseite stattgefunden. Und ich erlebe das mit Ausnahme vielleicht auch institutioneller Gläubiger. Also das häufig mal große Rentenversicherungen beziehungsweise Versorgungsträger beziehungsweise auch Finanzämter, die sind da vielleicht noch ein bisschen halsstarriger, aber auch da weicht es auf. Privatgläubiger oder Unternehmensgläubiger. Ich glaube, die erleben es einfach häufig, dass sie Forderungen abschreiben müssen und vielleicht im Nachgang in der Zusammenarbeit diese Forderung auch wieder, nicht diese Forderung, aber durch weitere Zusammenarbeit, vielleicht eine Preiserhöhung oder wie auch immer, diese Forderung wieder eindringlich machen können oder zumindest einen Rückfluss daraus haben. Ich glaube, diese Sicht der Dinge ist schon im deutschen Insolvenzrecht, Restrukturierungsrecht deutlich angekommen und über die letzten, ich hätte jetzt mal gesagt, beginnend mit ESUG, deutlich stärker nach vorne getreten.
Vielen Dank, Herr Blümle. Das sind doch positive Aussichten und Schlussfolgerungen.
Auch vielen Dank Ihnen für die Möglichkeit, einmal dieses Instrument auch ein bisschen darzustellen oder aus der Praxis zu berichten. Das ist ja manchmal viel, viel hilfreicher als jetzt irgendwelche theoretischen Gespräche.
Das war Holger Blümle, Rechtsanwalt, Insolvenzrechtler und Wirtschaftsmediator von der Kanzlei Schulze und Braun. Er hat eines der ersten Sanierungsmoderationsverfahren nach dem neuen Starhawk-Gesetz in Deutschland durchgeführt und im Rahmen einer vorinsolvenzlichen sogenannten Sanierungsmoderation ein Unternehmen in Schieflage, in wirtschaftlicher, finanzieller Schieflage wieder auf den Weg geholfen und das Ganze als neutraler Vermittler vom Gericht bestellt, mit mediativen Kompetenzen ausgestattet, dann die Sanierungsmoderation durchgeführt. Liebe Zuhörerinnen, wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann hinterlassen Sie doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Ihren Podcast-Catchern, Apple Podcast, Google Podcast oder wo auch immer Sie diese Episode gehört haben und empfehlen Sie diesen Podcast weiter, der sich um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung dreht. Und wenn Sie den Podcast noch nicht abonniert haben, dann machen Sie das am besten gleich und drücken den Button für Abonnieren. Wenn Sie ein Thema oder eine spezielle Fragestellung hier angesprochen haben wollen oder einen besonderen Gast oder Gästin hier hören möchten, dann schreiben Sie mir doch einfach eine E-Mail an s.weigel@incofema.de. Sie haben die Adresse natürlich auch in den Shownotes mit dem Betreff Podcast und ich werde sehen, dass ich Ihrem Wunsch nachkomme. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie, dass du das ihr hier mit dabei wart bei dieser Folge und ich verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, Ihr Host von IncoFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.